Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Mit den Worten der heutigen Tageslosung aus Psalm 51, Vers 13, begrüße ich Sie und euch sehr herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst der Bibelwoche 2023. Schön, dass Sie sich auf den Weg in unsere Liudgeri-Kirche gemacht haben, um Gottes Wort zu hören, um zu singen und der Musik sowie den Gebeten und der Auslegung des Bibeltextes zu lauschen. Machen wir uns also auf eine gemeinsame Reise durch die Apostelgeschichte. Kirche träumen. Unter diesem Motto soll es in diesem Jahr um Texte aus der Apostelgeschichte gehen. Ich möchte den Predigern nicht allzu viel vorwegnehmen, aber beim Querlesen der Texte setzte sich bei mir fest, dass es um die Aussendung der Jünger in die Welt zur Gründung von christlichen Gemeinden geht. Und wenn ich ehrlich bin, so fiel mir die wohl bekannteste Geschichte aus diesem Buch der Bibel ein, die Bekehrung des Saulus. Wir dürfen also gespannt sein, was uns in dieser Woche erwartet und welche Geschichten uns das Buch der Bücher präsentiert, damit wir vielleicht auch zu dem Motto kommen, das unserer Bibelwoche überschrieben ist: Kirche träumen. Den Auftakt macht Pastor Andreas Barels aus den Kirchengemeinden Lugabirum und Nordmoor. Wie schön, dass Sie heute unseren Gottesdienst gestalten und unter dem Titel Gemeinsam die Bibelwoche eröffnen. Vielen Dank dafür. Der Chor Akzente aus Backemoor unter der Leitung von Gesa Gautschal ist ebenfalls heute bei uns und untermalt mit seinen Liedern den Gottesdienst. Ebenso wie Gabriel de Senja, der unsere Gesänge an der Orgel begleitet. Zum Eingang haben wir ihn bereits gehört. Vielen Dank für all Ihre Beiträge, genauso wie für den Dienst unserer Küsterin Gretchen Sogen. Wir machen nachher keine Abkündigung, deswegen kündige ich die Kollekte der Bibelwoche jetzt schon an. Diese ist bestimmt für die Diakonie Katastrophenhilfe. Sie ist bereits mehrere Tage in Syrien und in der Türkei vor Ort. Es werden alle möglichen Dinge verteilt, wie zum Beispiel Winterjacken an die Kinder, Zelte an Familien, Brennstoffe zum Heizen und so weiter. Mehrere Teams vor Ort helfen den Menschen in größter Not. Herzlichen Dank allen Geberinnen und Gebern. Zum Schluss kann ich schon mal ankündigen, laden wir Sie gerne hier im Anschluss an den Gottesdienst zu Tee und Kuchen im Martin-Luther-Haus ein. Mitglieder des Heseler Posaunenchores haben alles vorbereitet. Herzlich willkommen! Und nun wollen wir unseren Gottesdienst gemeinsam feiern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gemeinsam singen wir das erste Lied, Nummer 479, der lieben Sonne, Licht und Pacht, die Strophen 1 bis 3.
Druckfehler auf dem Liedblatt eingefallen. Entschuldigung, Gabriel, aber ich hatte die erste Strophe aus Versehen zweimal abgedruckt. Deshalb sind wir schon fertig. Jetzt wollen wir miteinander im Wechsel, ich glaube zum ersten Mal in dieser Bibelwoche, aber Sie werden ihn wahrscheinlich noch öfter beten, den Bibelwochenpsalm miteinander im Wechsel sprechen. Rechts und links kann jeder. Wir können das heute mal probieren. Normalerweise geht das auch relativ gut aus. Alle, die mit einer geraden Hausnummer zu Hause, die lesen zuerst, die links am Rand stehen und fertig. Die mit einer ungeraden Hausnummer zu Hause, die lesen dann die eingerückten Buchstaben. Hausnummer 56 habe ich. Ich fange mit den geraden Hausnummern links am Rand mit dem Text an zu lesen.
Als der Herr uns aus der Gefangenschaft macht, Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir.
Wir lachten und jubelten laut vor Freude.
Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan.
Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr.
Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst.
Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen.
Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat.
Voll Jubel kommt er dann ein von der Ernte, den Arm voller Gaben.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Guter Gott, heute und an den Abenden dieser Woche kommen wir zu dir, in dein Haus, uns durch dein Wort ansprechen zu lassen, um getröstet und gestärkt zu werden. Lass uns in diesem Gottesdienst auf dich und auf deine Stimme hören und darauf unser Vertrauen setzen. Sprich mitten hinein in das, was uns bewegt, was uns freut und glücklich sein lässt. Und genauso sprich in das hinein, was uns niederbeugt oder bedrückt. Lass uns im Hören auf dein Wort neue Wege finden und ermutigt werden zu neuen Schritten. Amen.
La 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 la
Die Lesung für den ersten Tag dieser Bibelwoche, ich sag mal die erste Etappe, steht in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wir hören nun noch ein Stück von dem Chor.
Thank you.
Mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich das einmal vor. Ein Kind sitzt in einem Sandkasten mit einem Berg von Spielsachen um ihn herum. Schaufeln, Bagger, Sandförmchen, Gießkännchen, Eimer, alles, was man braucht. Und da kommt ein zweites Kind dazu. Das hat allerdings kein einziges Spielzeug dabei. Und obwohl das zweite Kind so gar nichts zum Spielen hat und das erste Kind so überfiel, dass es unmöglich ja mit mehr als zwei oder drei Sachen gleichzeitig spielen kann, gibt es dem anderen Kind nichts ab. Und das zweite Kind fängt an zu weinen. Aber nein, das erste Kind gibt nichts ab. Erwachsene versuchen vielleicht noch mit Engelszungen auf das Kind einzureden, aber nein, es gibt zum Spielen nichts ab. So können Kinder sein. Aber nicht nur so. Dieses selbe Kind, das am Nachmittag so unnachgiebig auf seinem Spielzeug thront, das kann vielleicht am selben Abend mit seiner Oma am Tisch sitzen und ihr nun Löffel für Löffel von seinem Lieblingsjoghurt abgeben. Und das, obwohl nur noch dieser eine einzige im Kühlschrank übrig war. Und das ja auch nicht unbedingt, weil die Oma diesen Joghurt nun unbedingt so dringend haben will, sondern weil dieses Kind den unbedingt mit seiner Oma teilen möchte, um ihr zu zeigen, so lieb habe ich dich, dass ich dir von meinem Lieblingsessen abgebe. Mit anderen teilen. Manchmal die reine Freude und andermal so, so schwer. Und ich glaube nicht nur für Kinder. Wenn wir genau hingehört haben, finde ich, erzählt der erste Text aus der Apostelgeschichte zur Bibelwoche auch so eine Geschichte über das Teilen. Diese Geschichte spielt nur wenige Wochen nach Pfingsten in Jerusalem. Da beginnt die christliche Gemeinde zu entstehen. Und dieses gemeinsame Leben beschreibt die Apostelgeschichte eben im 4. Kapitel so, wie wir es gerade in der Lesung gehört haben. Wow, eine Gemeinde wie aus dem Bilderbuch. Ein Herz und eine Seele, da kommt's her. Sie hatten alles gemeinsam. Und wer nun mal zu wenig hat, der wird von anderen beschenkt. Wer viel hat, verkauft etwas und teilt's, stellt's den anderen zur Verfügung. Und darin erinnert diese Schilderung der Urgemeinde irgendwie auch so ein bisschen an ein frisch verliebtes Pärchen, wo in der ersten Zeit der großen Verliebtheit die Welt so rosarot erscheint, sich alles nur um diese beiden dreht, wo sie sich Geschenke machen, sich ständig schreiben, anrufen oder bereit sind, auf alles Mögliche zu verzichten, Hobbys oder Freunde, nur um Zeit miteinander zu verbringen. Auch die sind in dem Moment wirklich ein Herz und eine Seele. Und haben alles gemeinsam. Wieso bei einem frisch verliebten Pärchen, so geht es scheinbar irgendwie auch in der ersten Jerusalemer Gemeinde zu. Da ist diese Begeisterung von der Osterbotschaft noch so groß und so neu. Sie haben es im Ohr. Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt. Gott ruft alle Menschen zu sich, weil er sie so sehr liebt. Ja, diese ersten Menschen sind so sehr verliebt ins Evangelium, verliebt in Gottes Gnade. Und das leben sie, das überträgt sich in ihr Miteinander. Der gemeinsame Glaube, der ist ihnen in diesem Moment wichtiger als alles, alles andere. Und da erscheint dann auch das Teilen plötzlich so kinderleicht. Grundstücke, Häuser, was ist das? Das sind doch nur Gegenstände. Was ist das gegen diese neuen Geschwister im Glauben? Und wirklich, bevor mein Bruder, meine Schwester hungern muss, da denke ich doch nicht lange nach. Da verkaufe ich doch den Acker, den ich doch sowieso eigentlich gar nicht unbedingt brauche. Und wenn wir da nochmal an unser Kind zurückdenken mit dem Sandkastenspielzeug und dem Lieblingsjoghurt, ja, in der Jerusalemer Urgemeinde, da ist ganz definitiv Joghurtzeit. Da sitzt keiner auf seinen Besitztümern. Alle teilen bereitwillig und gerne. Aber wir alle haben Lebenserfahrung. Wie lange hält so eine Verliebtheit an? Ein ganzes Leben, oh, ein Glücksfall, aber meist eher selten. So rosarot ein paar Wochen bei manchen, vielleicht auch ein Jahr oder mehrere, aber eben doch irgendwie nicht ewig. Und auch bei den ersten Christen ist das nicht anders gewesen. Nur zwei Generationen später sieht das Bild schon etwas anders aus. Dann sind wir nämlich ungefähr in der Zeit angekommen, in der Lukas seine Apostelgeschichte aufgeschrieben hat. So ungefähr 60 Jahre nach den Ereignissen in Jerusalem. Und Lukas selbst gehört zu einer christlichen Gemeinschaft. Vielleicht ist das in Rom, vielleicht auch in der Nähe von Korinth, gar nicht so entscheidend wichtig. Aber seine Gemeindewirklichkeit, wie wohl schon in den meisten christlichen Gemeinden seiner Zeit, die hat sich verändert. Die ist inzwischen eine andere geworden. Der erste Schwung, der Überschwang der Begeisterung, der hat sich etwas gelegt, ist so normal geworden. Das Miteinander ist gar nicht mehr so herzlich. Jetzt merkt man, es gibt in der Gemeinde auch Reiche und Arme. Ein Phänomen, das Lukas erlebt, von dem Paulus auch zu schreiben wusste in seinen Briefen. Ja, es ist so, manche haben mehr, als sie Ausgaben geben können und anderen fehlt wirklich das Nötigste. Und wie überall sonst sind natürlich die Reichen, auch in der Gemeinde, die Mächtigen und Einflussreichen, die sitzen am Tisch ganz oben. Und unten, da sitzen die anderen, die kleinen Leute. Sklaven sind sogar auch dabei. Und die anderen, die sitzen jedenfalls nicht auf Augenhöhe mit den Großen und Wichtigen. Die Joghurtzeit ist vorbei, es ist Sandkastenzeit. Die einen haben viel oder alles und klammern sich daran und die anderen haben nichts oder wenig und schielen verstohlen mehr oder weniger auf die Spielzeugberge der Vermögenden. Und Lukas sieht das. Und irgendwie frustriert vom Erleben seiner Zeit fragt er sich, Mensch, das soll alles gewesen sein? Eine Gemeinde, in der Leistung und Besitz genauso stolz machen wie überall in der Welt sonst auch, in der sich die Armen schämen müssen und die Reichen sich brüsten. Eine Gemeinde, in der es so zugeht wie sonst überall in der Welt, das ehrlich soll alles gewesen sein? Da ist nicht mehr viel übrig von den Anfängen. Joghurt zum Verteilen gibt es da jedenfalls nicht mehr. Und ich glaube, deshalb schreibt Lukas die Geschichte von damals, von der ersten Gemeinde auf, um den Gemeinden seiner Zeit und allen noch Folgenden zu zeigen, Jesus wollte mehr. Und es hat so angefangen, wie Jesus es sich gedacht hat. Jesus hat doch vom Reich Gottes gepredigt, in dem die Letzten die Ersten sein werden und in dem die Armen selig gepriesen werden. Jesus hat genau die Besitzlosen und Ausgestoßenen zu sich gerufen. Ja, mit seiner Menschenfreundlichkeit hat er sogar die Zöllner angesteckt, dass die ihren Überfluss mit anderen geteilt haben. Zu solch einem Reich Gottes hat Jesus eingeladen, wo die Reichen davon befreit sind, an ihren Reichtümern zu kleben, befreit dazu, ihr Leben mit anderen zu teilen und selbst dazu dann auch beschenkt zu werden. Ganz am Anfang erzählt Lukas, in der ersten Gemeinde, da war dieser Geist Jesu lebendig. Darum erzählt er so von dieser Gemeinde. Weil diese Geschichte der ersten Christen zeigt, Glaube macht weit und Glaube macht großzügig. Und dann so langsam, glaube ich, kommen wir auch ins Spiel. Mit unseren Träumen von Kirche, von Gemeinschaft. Da kommen wir ins Spiel und irgendwie auch nochmal der Joghurt und der Sandkasten. Wie ist es denn? Sehen wir uns eher mit dem Joghurt in der Hand? Großzügig, freigebig, so richtig aus tiefer Freude, dass wir anderen etwas Gutes tun können? Oder sitzen wir nicht auch eher so ein bisschen im Sandkasten, ängstlich, auf das bedacht, was wir haben? Aber wahrscheinlich geht es uns wie den meisten, würde ich auch so sagen. Das geht nicht so eindeutig. Wir finden uns sicherlich mal hier und mal dort wieder, selbstverständlich an manchen Tagen, großzügig und befreit zu teilen, befreit die ganze Welt umarmen zu wollen und wirklich für einen guten Zweck auch mal tiefer in die Tasche zu greifen. Zum Glück ist das in unserer Welt noch so, dass auch aktuell jetzt den Menschen in Syrien und der Türkei so viel Hilfe entgegenkommt. Naja, aber dann gibt es auch die anderen Tage. Wie das Kind auf dem Spielzeugberg. Bloß nichts abgeben. Man könnte es ja noch brauchen. Wer weiß. Und das ist eben was nicht nur Kindern so geht. Die Sorge, zu kurz zu kommen, die macht eng. Und die verschließt Hände und Herz. Das geht dann nicht nur den ersten Christen so. Das müssen wir wieder, glaube ich, neu lernen, dass der Glaube auf eine besondere Art großzügig macht. Der Glaube und das Vertrauen darauf, dass für uns gut gesorgt ist, das kann uns weit machen und öffnen die Liebe zum Nächsten, die Enge und die Weite, die Sorge und die Freigebigkeit, ja, beides gehört zum Leben, wenn wir ehrlich sind. Und wie kann es nun gelingen, großzügiger zu leben, befreiter zu teilen, mehr Joghurt als Sandkastenmomente zu erleben? Die ersten Christen, die ihren Acker verkaufen, um den Bedürftigen zu helfen, und das Kind, das seinen Lieblingsjoghurt mit der Oma teilt, die machen uns das vor und die haben beide etwas gemeinsam. Die sehen nämlich zuerst einmal auf den Menschen, den sie Gutes tun wollen. Und gar nicht so sehr auf die Sache, die sie abgeben. Das Kind, das seine Oma mit dem Lieblingsjoghurt füttert, dem fällt das nicht schwer, auf ein paar Löffel Joghurt zu verzichten, weil es seiner Oma so sehr diese Freude machen möchte. Die ersten Christen in Jerusalem, die starren nicht auf den Acker, den sie verkaufen. Die sehen in die Augen der Geschwister, die sonst nichts zu essen haben. Großzügigkeit beginnt nicht mit dem Blick auf das Bankkonto, nicht auf das, was wir haben. Großzügigkeit beginnt mit dem Blick auf die Menschen an unserer Seite. Wo es da heißt, sie waren ein Herz und seine Seele, dann höre ich da vor allem auch raus, dass sie so sehr miteinander vertraut waren, sich kannten, sich angeschaut haben. Da können wir uns eben auch fragen, wer kommt so weit bis in unser Herz? Wen lassen wir so nahe kommen? Und ein Gedanke gehört natürlich noch wichtig dazu, den wir in der Lesung auch gehört haben. Da heißt es nämlich, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Auch da. Es ist also nicht nur der Blick auf den anderen. Es ist der Blick auf den Auferstandenen, der hilft beim Teilen. Große Gnade war da. Klingt fast ein bisschen untertrieben, wie Lukas das sagt. Die Gnade von der Auferstehung zu hören, vom Leben, vom Sohn Gottes, der doch will, dass wir auch leben. Das ist das Größte und Schönste. Gnade eben. Die Menschen waren so erfüllt davon, dass sie sich vom materiellen Mangel der Armen anrühren ließen. Und einfach teilen konnten. Sie haben erlebt, wenn ich Christus, den Auferstandenen im Herzen habe, dann bin ich so reich, dass ein Acker weniger, dass der meinen inneren Reichtum nicht schmälert. Und darum kann es dann eben heißen, es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Auf der anderen Seite, bei innerer Armut nützt dagegen auch der allergrößte Reichtum auf dem Bankkonto nichts. Und darum lassen wir unsere Herzen immer wieder auffüllen mit Gnade. Träumen von so einer Kirche, mit Freude am Leben, mit der Liebe, die vertraut und die gerne vom eigenen Joghurt abgibt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Klaus-Peter Merz hat ein Problem gehabt, dass das Wort Joghurt zwei Silben hat und deshalb nicht passt. Deshalb hat er gedichtet, wenn das Brot, das wir teilen, das Brot, das wir am Tisch des Herrn empfangen dürfen, wenn wir das teilen und wenn das als Rose blüht, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. Dieses Lied singen wir miteinander. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht.
Thank you.
Lasst uns beten.
Du Gott hast das erste Wort, du sprichst zu uns. In dieser Woche, in den Texten aus der Apostelgeschichte, damit wir dich hören. Damit wir ins Träumen kommen, in einer Kirche, die du in dieser Welt aufrichten willst. Du willst, dass wir auf dich hören, danach leben, nachsprechen, was wir hören und dir antworten. In diesen Tagen können wir nicht anders, als dir zu antworten mit unserem Erschrecken über die vielen tausend Toten durch die Erdbeben in Syrien und der Türkei. Wir bitten für die Überlebenden in eisiger Kälte, für die unter den Trümmern Verschütteten, für alle die, die auf Hilfe warten und für die Rettungskräfte, die sich so sehr einsetzen. Sieh die Angst der Menschen. Sieh auch die Wut über manche Machtspiele zu Lasten der Opfer und hilf, dass unsere Gaben helfen. Du Gott sprichst und wir hoffen auf dich, auf dein Erbarmen, erhöre uns. Wir antworten dir heute auch mit unseren Klagen um die Opfer des Krieges in der Ukraine. Wir bitten für die Kinder, denen die Kindheit geraubt wird, für Verschleppte, für Flüchtlinge und genauso für die, die an ihrer Heimat festhalten, dort für sie kämpfen. Sieh all die Schmerzen der Verwundeten an Leib und Seele. Sieh die endlose Gewalt und doch auch immer die Hoffnung auf Frieden. Du Gott sprichst und wir hoffen auf dich, auf dein Erbarmen, so erhöre uns. Wir antworten dir heute auch mit unserem Glauben und bitten dich für deine weltweite Kirche, für unsere Gemeinden. Lass uns von heute Abend und aus dieser Woche mitnehmen, dass wir eine Joghurtgemeinde und Kirche sein sollen, die bereit ist zu teilen, den anderen zu sehen und um im Miteinander dich und deine Liebe zu bezeugen und ins Leben zu bringen. So segne alle, die zu uns gehören. Ja, du sprichst durch Jesus Christus. Er ist dein Sohn und unser Bruder. Durch ihn hoffen wir auf dein Erbarmen, heute und alle Tage. Wenn wir zu dir mit den Worten beten, die er uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Etliche von Ihnen dürfen sich jetzt noch einmal hinsetzen. Die anderen kommen noch einmal nach vorne und erfreuen uns mit einem Bier.
Gelassenheit in allem.
Gebe dir Frieden. Amen.